Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 22. August 2025. Jetzt auch an deutschen Kiosken die neue Ausgabe, die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Soll diese Frau die Schweiz regieren? Das ist eine knifflige Frage, aber so eine knifflige jetzt auch wieder nicht, denn sie ist meines Erachtens mit einem klaren Nein zu beantworten. Aber diese Frage liegt tatsächlich absurderweise auf dem Tisch. Viele Deutsche sprechen mich an. Was ist denn eigentlich mit euch Schweizern los? Seid ihr völlig verrückt geworden? Habt ihr den Verstand verloren? Wir wollen aus der EU raus und ihr strebt da rein. Aber eben, das ist die Unterschiedlichkeit der Standpunkte und die EU, das habe ich in der Schweizer Ausgabe dargelegt, die EU ist eben ein Sehnsuchtsort für die Politiker. Die EU ist die Institution, wo sich Politiker selbst verwirklichen können. In der EU sind alle für alles verantwortlich und niemand für etwas, darum funktioniert es nicht. Und in der EU kann man auch nicht sagen, wen man eigentlich abwählen kann für was, weil eben diese Verantwortungen nicht klar sind. In der EU haben aber die Politiker alles zu sagen und die Bürger nichts. Und darum sind die Politiker für die EU. Und man muss hier an den Kern der Sache glasklar vordringen. Das ist ja auch in der deutschen Diskussion mittlerweile durch, dass man erkannt hat, dass die EU Demokratiedefizite hat. Was heißt das? Das heißt, dass eben die demokratische Kontrolle, letztlich die demokratische Ordnung nicht gewährleistet ist. Und Demokratie heißt, dass eben die Bürger die Souveränität vertreten. Die EU ist das Gegenteil. Das ist ein Gebilde der Politikersouveränität, der Entwendung des gezielten Diebstahls von Volksrechten und deren Verschiebung an politische, nicht mehr klar zuzuordnende Instanzen, obwohl sie in Brüssel ja sehr viele Glasfassaden haben, Glaspaläste, ist dort eben die Intransparenz am größten, darum eben auch die vielen Glaspaläste, um das Gegenteil sozusagen architektonisch den Leuten vorzugaukeln, also in der Europäischen Union, und das ist eben der Anziehungspunkt, die Anziehungskraft dieser institutionellen Fehlkonstruktion, wie ich sagen würde, das ist der Kern der Anziehung für die Politiker, dass sie dort eben mehr zu sagen haben und die Bevölkerung viel weniger. In der Schweiz hat man das noch nicht so klar erfasst, weil wir eben nicht in der Europäischen Union sind. In Deutschland und in anderen Staaten ist ja die EU-Skepsis ganz massiv am Wachsen. Und wenn ich mich außerhalb der Schweiz bewege, finde ich im Grunde unter den normalen Leuten niemanden, der mir sagen würde, doch, die EU ist also etwas ganz Grossartiges. Nun, wir wollen es differenziert hier ausdrücken. Die EU hat natürlich auch ihre historischen Verdienste, sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg, selbstverständlich, aber auch nach dem Ende des Kalten Krieges, dass eben die Staaten des ehemaligen Ostblocks hier die Nähe zur EU gesucht haben, um eben da auch der russischen Pranke zu entkommen. Das gilt insbesondere für Länder wie zum Beispiel Ungarn, Polen, Baltikum etc. Aber es ist eben auch hier interessant, jetzt gerade in der heutigen Zeit der grassierenden Russophobie, der absoluten Todfeindschaft gegenüber Russland, dass Länder wie Ungarn, die ja mit Russland ganz verheerende Erfahrungen gemacht haben, eine andere Position vertreten, was den Ukraine-Krieg angeht. Sie sind für Diplomatie, sie sind für Verhandlungen, sie sind auf dem amerikanischen Weg. Dafür wird Viktor Orban, der Ministerpräsident, heftig kritisiert. Man wirft ihm vor, allzu große Russlandfreundlichkeit. Das ist aber eine komplette Verkennung der historischen und auch der aktuellen Situation. Den Ungarn zum Beispiel an den Kopf zu werfen, sie seien da Russland oder Kremlhörig, ist eine echte Beleidigung und illustriert nur die Unkenntnis letztlich der ungarisch-russischen Beziehungen. Und gerade wenn ein Land wie Ungarn hier eine andere Position vertritt als Brüssel, müsste das die Leute in Brüssel in ihren geschlossenen Abteilungen hellhörig machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Schlagzeilen, die Nachrichten von heute, ja, in den deutschen Medien vergeht kein Tag, ohne dass man sich entrüstet über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Man hätte früher vielleicht von einer Amerika-Feindlichkeit gesprochen. Also wenn man Präsident Biden so kritisiert hat, wie jetzt die Mainstream-Medien Präsident Trump, dann wurde man von den Mainstream-Medien als Amerika-Feind, als Anti-Amerikaner bezeichnet. Wenn jetzt aber der Mainstream jeden Tag sich die Schuhe abputzt an Trump, dann hat das natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun. Und was sie sich jetzt vorgeknöpft haben, worüber sie sich jetzt aufregen, ist der entschlossene, ich kann nicht sagen, ob erfolgreich, aber der entschlossene Kampf des republikanischen Präsidenten gegen die Verlotterung und die Kriminalitätswelle in den amerikanischen Großstädten. Ist ja eine Erfahrung, die vielleicht auch in Mitteleuropa nicht gänzlich fremd erscheinen sollte. Auch bei uns, vor allem auch in den linksregierten Städten, die meisten Städte sind linksregiert, explodiert das Verbrechen, auch Drogenmissbrauch, allgemeine Verwahrlosung, Verlotterung. Man kann das auch in Deutschland besichtigen, dramatisch infolge auch des Migrationsdebakels. Und Trump hat gesagt, dagegen will ich jetzt einschreiten. Und weil natürlich die amerikanischen Städte ihm dabei nicht helfen, die demokratischen Regierungen, sieht er sich natürlich gezwungen, die Instrumente des Zentralstaats einzusetzen, was natürlich immer auch ein Problem ist bezüglich der Macht, Austarierung in einem Land, aber das Motiv scheint mir hier das Richtige zu sein. Er möchte einfach, dass es wieder sicher ist, dass man nicht Angst haben muss, ausgeraubt zu werden, wenn du in Washington am Abend auf die Straße gehst. Das ist doch ein legitimes Anliegen. Und das kommt hier viel zu kurz. Man konzentriert sich einfach darauf, immer wieder dieses Bild des Autokraten, des Diktators zu zeichnen. Also jeder, der eine andere Meinung hat, beispielsweise im Ukraine-Krieg oder auch in anderen Fragen, Klimathema, der ist heute in der Perspektive der deutschen Mainstream-Medien. Das muss ein Diktator, ein Autokrat sein. Und da spüren Sie wieder diesen Moralismus, diese Überheblichkeit, mit der diese Mainstream-Tenöre da, diese Meinungseinpeitscher, wie die sich da inszenieren, sozusagen als Eichmaß des Guten, Wahren und Schönen, auch wenn ein Politiker ein hochgradig vernünftiges Anliegen vertritt. Und ich räume gerne ein, dass vielleicht die Umsetzung dann nicht immer ganz optimal ist. Wobei das jetzt hier noch nicht belegbar wäre. Aber wir wollen das ja nichts verklären, wir wollen nichts verklären, was da passiert. Aber diese sozusagen a priori Gegeneinstellung, diese a priori Verurteilung jetzt, dieses aus meiner Sicht völlig legitimen Anliegens, das lässt schon tief blicken. Gleichzeitig läuft der Wahlkampf schon fürs nächste Mal. In Kalifornien hat Trumps Gegenspieler, der sich jetzt da in Position bringt, Gavin Newsom, die Wahlkreise neu organisiert, und zwar so, dass die Demokraten mit Sicherheit 5 Sitze mehr gewinnen werden. Da fühlt man sich erinnert an Aussprüche des amerikanischen Präsidenten Trump, dass punkto Wahlen in den USA nicht alles zum Besten bestellt ist. Und natürlich gibt es da klar den Einfluss der verschiedenen Parteien und insbesondere auch der Demokraten, der Linken, durch solche Tricks ihre Wahlchancen zu optimieren. Trump hat ja kürzlich gesagt, er wolle die Briefwahl abschaffen, weil die sei korrupt. Das habe ihm auch Präsident Putin zugesichert am Gipfel. Und Trump kenne kein Land, das Briefwahlen habe und mit einer funktionierenden Demokratie. Da muss ich den amerikanischen Präsidenten korrigieren. In der Schweiz haben wir Briefwahlen. Ich muss Ihnen sagen, da wird auch zum Teil Schindluderei betrieben, und ich würde es nicht ausschließen, dass zum Teil in Wahlbüros in unserem Land, wenn Sie sehen, aha, Absender, das sind bürgerliche Quartiere da, wenn da vielleicht ein übermotivierter linker Stimmenzähler das eine oder andere Kuvert dann im runden Freund da neben dem Schreibtisch im Kübel versorgt, das sind nicht völlig an den Haaren herbeigezogene Szenarien. Je unpersönlicher eine Wahl abläuft, desto mehr wird betrogen, das ist ganz klar. Also bei einer persönlichen Stimmabgabe wird weniger betrogen als bei einer brieflichen Stimmabgabe. Und wenn Sie dann noch eine elektronische Stimmabgabe hätten, dann öffnen Sie dem Missbrauch Tür und Tor. Übrigens auch die Republikaner in Texas zeichnen die Wahlkarte neu. Also daran lesen wir einfach ab, dass in den USA, ähnlich wie in Europa, ein Krieg um die Seele des Landes stattfindet, dass eben die Politik, die Parteipolitik immer erbitterter ausgefochten wird. Warum? Weil eben große Unterschiede bestehen, weil eben tatsächlich politische Richtungsentscheidungen und richtige philosophische Auseinandersetzungen, grundsätzliche Auseinandersetzungen stattfinden. Deshalb, ich bin kein Gegner dieser Auseinandersetzung oder auch etwas polarisierteren Auseinandersetzung, sofern sie in argumentativen, friedlichen und nicht gewalttätigen Bahnen verläuft, auch in legalen Bahnen. Aber die Vorstellung, dass Politik Harmonie ist, wie das auch immer wieder durchsickert, vor allem in den deutschen Medien, ist ja ganz schlimm, wenn die Parteien da streiten, wenn sie sich nicht einig sind. Gibt's ja gar nicht. Ich meine, was fällt da diesen Leuten von dieser Partei mit den drei Buchstaben ein, deren Name wir gar nicht mehr aussprechen dürfen, eben die Lord Voldemort-Partei, die mit A anfängt und mit D aufhört. Ich meine, dass die da immer dagegen reden, das geht doch nicht. Wir brauchen doch Konsens in der Demokratie. Wir müssen uns einig sein. Das ist doch eine völlig falsche Vorstellung von Demokratie. Demokratie ist friedlich Streit, ist Auseinandersetzung ums beste Argument, und Streitkultur ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Müsste mal eine Zivilisationsgeschichte des Streits schreiben. Früher gab es das nicht, da hat man im Streit das so ausgefochten, bis die eine Streitpartei tot am Boden lag. Und der zivilisatorische Fortschritt der Demokratie besteht darin, dass man das Element des Streits, das eben sehr wichtig ist, dass es eben unterschiedliche Positionen gibt, die man ausmachen muss, dass das in die friedliche, institutionell gelenkte Bahn eingeführt werden konnte. Und wenn man das einfach quasi zwangsberuhigen, einschläfern will, durch einen aufgepfropften Scheinkonsens, dann ist das Ende der Demokratie. Ukraine-Krieg, es kommt jetzt also doch so, oder es zeichnet sich ab, dass meine sehr euphorischen und auch in vollem Respekt und auch Bewunderung der diplomatischen Bemühungen des amerikanischen Präsidenten, aus dem herausgeborenen positiven Einschätzungen, dass ich mich da in der Friedenssehnsucht geehrt habe, beziehungsweise dass ich da etwas zu zuversichtlich war. Ich habe zwar von Anfang an gesagt, jetzt auch mit diesem Interview, das ich geführt habe mit dem John Mearsheimer, dass es da eine nüchterne, düstere Lagebeurteilung gibt, aber es zeichnet sich jetzt ab. Ich fürchte, dass da John Mearsheimer den Punkt getroffen haben könnte, wenn ich da die Schlagzeilen von heute lese. Zelensky will den Befreiungsschlag wagen, schreibt die FAZ. Was ist der Befreiungsschlag? Der ukrainische Präsident spricht davon, aktiv zum Angriff übergehen zu wollen. Den Kreml-Chef Wladimir Putin verstehe nichts außer Macht und Druck. Also Zelensky will den Krieg eskalieren. Ich habe auch gelesen, er testet da jetzt weitreichende Raketen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat auch am gestrigen Tag Schlagzeilen des Grauens veröffentlicht. Ich habe das angesprochen. Fertig jetzt mit Geisterdebatten. Ist das eine Geisterdebatte, wenn man darüber redet, ob man sich noch intensiver in einen Krieg verstricken sollte? Ich meine, nur schon der Wortgebrauch lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Eine Geisterdebatte. Ist doch keine Geisterdebatte, ob man sich die Frage stellt, ob es richtig ist für Deutschland, gerade für Deutschland, nach den Erfahrungen zweier verheerender Weltkriege, sich jetzt da wieder nach vorne zu drängen, an die Front, an die Ostfront zu drängen, mit Taurus, Mittelstreckenkörpern, Flugkörpern, mit Truppen, sogenannten Friedenstruppen in der Ukraine präsent zu sein. Das ist doch keine Geisterdebatte, das ist eine existenzielle, wichtige und noble Debatte, die da geführt werden muss, aber eben da die pausbäckige Kriegsbegeisterung der Schreibtischtäter kennt keine Grenzen. Dieser Eindruck drängt sich auf, und jetzt, Zelensky natürlich auch wieder aufmunitioniert von dieser Kriegsversessenheit, von dieser Fantasielosigkeit, auch von dieser Diplomatieunfähigkeit der europäischen Politik. Das verdüstert sich also ganz massiv. Und auch der russische Außenminister Lavrov hat gesagt, es komme überhaupt nicht in Frage, dass europäische Truppen da als Sicherheitsgaranten, sogenannte, in der Ukraine stationiert werden könnten. Ich meine, der eigentliche Kriegsgrund für Russland ist ja die faktische Einverleibung der Ukraine durch die NATO. Und da ist ja auch die EU teilweise, es ist die EU dabei, nicht alle EU-Staaten, aber die EU ist da ganz weit vorne dabei, auch als Kriegspartei. Und das wäre ja komplett absurd, das wäre ja den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben oder den Beelzebub mit dem Teufel ausgetrieben, wenn man dann am Schluss in einer Friedensregelung den Kriegsgrund wieder auf dem Boden hätte in Form von Truppenstationierungen aus dem westlichen Militärbündnis. Dann endlich, lieber spät als nie, haben es auch die deutschen Kollegen gemerkt, die Justiz muss den Anschlag auf Nord Stream aufklären. Das muss also heute in Deutschland, 3 Jahre später, explizit noch herausgestrichen werden, dass der größte terroristische Anschlag auf eine systemrelevante Infrastruktur, dass man den vielleicht strafrechtlich und politisch und justizmäßig aufklären sollte. Doch, das muss heute betont werden, meine Damen und Herren, in Deutschland. Ist nicht mehr selbstverständlich, nachdem im Bundestag ja auch namhafte Politiker damals der Ampel aus der SPD gesagt haben, immer noch Regierungspartei, das gäbe überhaupt nichts aufzuklären. Man wollte ja auch die Erkenntnisse, die da schwedische Instanzen gesammelt haben, die wollte man oder will man unter Verschluss halten, weil ja eben es politisch nicht opportun ist. Das ist unglaublich. Also Sie sehen, wie da der Rechtsstaat auch suspendiert wird durch diese Gerichtshöfe der politischen Moral, der Meinungsmoral im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Worauf sich EU und USA geeinigt haben, ja, der Zolldeal zwischen der EU und Amerika, auch ein Thema. Die Zölle des amerikanischen Präsidenten, das ist so mein Bauchgefühl, meine Einschätzung, die werden an Bedeutung verlieren. Man merkt das ja auch, dass die Börsen das nicht in dramatischer Art und Weise einpreisen. Nicht einmal in der Schweiz. Wir haben ja desaströs verhandelt. Frau von der Leyen hat es also besser gemacht, wie wir zu unserer Schande gestehen müssen. Frau von der Leyen hat es viel besser gemacht mit Trump als unsere Bundesräte. Was aber nicht heisst, dass wir deswegen uns Frau von der Leyen unterwerfen sollten. Die Situation ist die, dass auch in der Schweiz trotz viel höheren Zöllen, das wird sicherlich eine Belastung, aber auch da kein Weltuntergang. Und Trump setzt die Zölle ja auch sehr instrumentell ein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Man kann dann nachverhandeln, das ist wichtig, das muss man aber auch machen und darf das nicht unterschätzen, was die Schweiz eben getan hat. Deshalb ist sie da, wenn man so will, abgestraft worden. Wobei es ist gar keine Strafe. Die Amerikaner sagen einfach, ihr habt ein großes Handelsüberschuss in die USA, weil ihr natürlich erfolgreich seid. Man wird dann gewissermaßen als erfolgreiches Exportland, wird man da härter dran gepackt. Die EU ist natürlich auch deshalb besser weggekommen, weil sie schlechter exportiert als die Schweiz, weil sie wirtschaftlich insgesamt heruntergerechnet, heruntergebrochen, pro Kopf der Bevölkerung weniger PS auf den Boden bringt. Also ist das in Form auch eine Art Anerkennung jetzt für unser Land, aber man wird das wegverhandeln können. Netanyahu kündigt Kriegsausweitung, aber auch Friedensgespräche an. Ja, der israelische Premierminister ist natürlich auch zu Hause unter Druck. Die Armeeführung stellt sich zum Teil gegen ihn. Sie sagt, das bringt gar nichts mehr, jetzt die Besetzung des Gazastreifens. Es fehlt die Strategie, es fehlt die ganze Perspektive über den Krieg hinaus. Und das wird intensiv ausgetragen, gibt es eine intensive Diskussion. Das wird zum Teil etwas ausgeblendet hier bei uns in der sehr negativen Einschätzung der israelischen Politik. Israel ist im Unterschied zu allen arabischen Staaten drumherum eine pluralistische Demokratie. Da wird eben auch die eigene Regierung kritisiert. Und Sie kennen meine Position in diesem Fall. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend mit einer Verurteilung des israelischen Ministerpräsidenten, weil man einfach sehen muss, dass die Hamas die Auslöschung des Staates Israel und in ihrer Charta, die wir hier in der Weltwoche abgedruckt haben, schon vor vielen Jahren auch die physische Auslöschung der jüdischen Bevölkerung zum Ziel sich gesetzt hat. Jetzt, wie dann immer wieder beschwichtigend gesagt wird, ja, blumig metaphorischen Worten, die sozusagen auch noch religiös inspiriert sind. Ich bin da kein Exeget, aber ich kann beurteilen, wenn ich so einen Text lese und auch die Absichtserklärung und dann auch die Taten, wie man sie gesehen hat im Oktober 23, dass es hier darum geht, Israel existenziell zu treffen. Und das muss man sich einfach in der Beurteilung des Geschehens immer wieder vor Augen führen. Was machst du, wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der so ruchlos ist, dass er deine Zivilbevölkerung wahllos einfach abschlachtet und sich selber aber versteckt unter und hinter der eigenen Zivilbevölkerung, es also darauf anlegt, wenn du dich dann wehrst, und du kannst ja nicht einfach eine Polizeistreife schicken da oder ein paar Verkehrspolizisten, um diese Situation zu lösen, das ist eine kriegerische Aktion gewesen, natürlich dieser Oktober 23. Ja, wenn man dann zurückschlägt, was ja getan werden muss aus Sicht Israels, dann wissen natürlich die Hamas-Leute, dass die eigene Zivilbevölkerung brutal darunter leiden wird. Also jeder tote Palästinenser ist sozusagen ein PR-Erfolg für die Hamas. Und das ist die Perfidie in dieser ganzen Situation. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin also heilfroh, dass ich nicht in Israel lebe und ich bin heilfroh, dass ich nicht in der Verantwortung stehe, über solche Fragen entscheiden zu müssen. Und all die, die hier jetzt aus der Sicherheit des Abstands mit diesen ganz drakonischen Urteilen kommen, das empfinde ich, Entschuldigung, als unseriös. Natürlich ist es herzzertrümmernd, könnte man sagen, aber wir wollen hier jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken und uns da moralisierend anbiedern, aber es ist natürlich erschütternd, diese Bilder zu sehen, diese Opferzahlen, das ist ganz klar. Aber heraufbeschworen worden ist das Ganze durch die Hamas. Und wenn Leute sagen, ja gut, aber bei der Staatsgründung Israels ist auch nicht alles richtig gelaufen gegenüber den Palästinensern, mag ja sein, räume ich ein. Aber Entschuldigung, die arabische Seite hat 1281 Jahre über dieses Gebiet selber regiert. Die Araber, die Moabedaner, haben sich ein Weltreich zusammen erobert. Und sicherlich nicht mit Lavendelwasser und Gebietsaufkäufen und Vertragsrecht und so weiter, sondern mit der brutalen Waffengewalt. Also die, ich sage jetzt einmal, der rechtsstaatliche Rigorismus, der jetzt im Rückblick auf die Staatsgründung Israels vor 80 Jahren angewendet wird, also wenn man mit diesen Maßstäben urteilen würde, dann hätten die Mohammedaner gar nie ihr Weltreich erobern können. Also passen wir darauf, halten wir uns etwas zurück mit eindeutigen Urteilen und werfen wir auch nicht alles in einen Topf, all diese verschiedenen Konflikte, die wir da haben. Geschlechtswechsel für den Frauenknast, ja, das ist ein absurder Fall aus der Gegenwart, dass da ein mutmaßlicher Rechtsextremist, der wird einfach als so einer bezeichnet, weiß nicht, ob er das ist, ein Sven Liebig, der versucht nun offenbar und hat das mit Erfolg geschafft, die ganze Frage der Geschlechtsumbenennung, die man ja in Deutschland machen kann, übrigens auch in der Schweiz, du kannst einfach zur Einwohnerkontrolle gehen und, glaube ich, 70 Franken bezahlen und sagen, ab sofort bin ich nicht mehr ein Mann, sondern eine Frau, weil ich mich entsprechend fühle. Also die Emanzipation von der Biologie, von der Wissenschaft, von der Wirklichkeit, die kostet 70 Franken. Und jetzt hat also dieser Sven Liebig tatsächlich eine Geschlechtsveränderung, einen anderen Geschlechtseintrag und kommt jetzt in ein Frauengefängnis. Ich meine, das zeigt im Grunde den real existierenden Wahnsinn dieser Genderpolitik. Indien sucht die Nähe Russlands, auch eine interessante Facette, dass eben die Isolation Russlands, die man ja da in der EU bezweckt, eher in die Selbstisolation führt. Ein schrecklicher Fall in Frankreich, das ist also auch Dekadenz, das ist superkrank, dass da irgend auf einem YouTube-Kanal, auf einer Plattform sogar eine sadistische Soap-Opera, eine sadistische Reality-Show aufgeführt wurde mit einem Mann, der sich da plagen ließ oder geplagt wurde von seinen Mitbewohnern, eine Art Big Brother für Psychopathen. Und er ist dann am Schluss auch tatsächlich gestorben und das Ganze konnte da einfach laufen und passieren. Das ist auch ein Schreckbild aus unserer Zeit. Nach allem, was ich von der AfD sehe und höre, führt kein Weg an einem Verbot vorbei. Das sagt nicht ein linksradikaler SPD- oder linken Abgeordneter, sondern das sagt ein CDU-Mann. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das noch eine Demokratie? Ist Deutschland noch eine Demokratie? Wenn im bürgerlichen Mainstream ein Parteiverbot der größten Oppositionspartei, demokratisch legitimiert, als zwingend beurteilt wird, wenn man darüber nachdenkt, die Opposition zu verbieten, sie mit staatlichen Instrumenten verfolgt, wenn eben Leute, die Minister als Schwachköpfe bezeichnen, dass die vor den Richter kommen, muss man sich die Frage stellen, ist das eigentlich noch eine Demokratie? Sind die, die immer von Demokratie reden und die für sich in Anspruch nehmen, die Demokratie zu retten, sind das nicht eigentlich die Totengräber der Demokratie? Das sind Assoziationen, die einem da morgendlich so durch den Kopf gehen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Genießen Sie das Wochenende und wir sind spätestens mit diesem Programm am Montag wieder zurück. Machen Sie es gut, aber die Weltwoche lässt Sie da nicht im Stich. Keine Durststrecken. Es gibt viele Sendungen, die noch auch übers Wochenende dann ausgestrahlt werden. Bleiben Sie auf unseren Kanälen, bleiben Sie auf unserem Programm. Ich freue mich aufs Wiedersehen spätestens am nächsten Montag.